Dieser Podcast wurde produziert mit der Unterstützung von Daisy. Love your body.
Hi und willkommen beim Mythos Zyklus, der Podcast über die Mythen rund um den Zyklus.
Ja, hallo zu unserer 11. Folge. Heute besprechen wir den ersten Frauenarztbesuch und wie ihr euch darauf vorbereiten könnt. Und wir haben ganz, ganz viele Fragen und damit wir die auch richtig toll beantworten können, sind wir heute nicht alleine, sondern wir haben einen ganz lieben Gast und zwar die Dr. Irene Münkow, meine persönliche Gynäkologin, wenn ich das so sagen darf, bei der ich schon seit einigen Jahren in Betreuung bin. Ja, Dr. Münkow, stellen Sie sich doch bitte vor.
Ja, hallo alle zusammen, die jetzt zuhören. Mein Name ist Irene Münkow, wie gesagt. Ich bin Frauenärztin in Darmstadt, seit etwa 30 Jahren niedergelassen, bin 64 Jahre alt und mit Leib und Seele Frauenärztin in der Tat und betreue eben besonders gern auch junge Frauen, die sich zum ersten Mal vorstellen und die hoffentlich von mir gut auf den Weg als gynäkologische Patientin gebracht werden.
Da sind wir uns sicher. Ja. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt los. Und so, wann wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, dass man zum Frauenarzt geht? Also gibt es da ein gewisses Alter oder ich weiß es nicht?
Ja, das ist ganz hoch individuell und richtet sich nach der Fragestellung, warum gehe ich zur Frauenärztin? Habe ich Beschwerden? Jetzt als junges Mädel habe ich Schmerzen? Ist die Periode schon begonnen? War das erste Mal schon gewesen? Sind Schmerzen da? Sind Blutungsstörungen da? Möchte ich mich über Verhütung informieren? Ist die Frage die Gebärmutterhalsimpfung anstehend? Das sind in aller Regel die häufigsten Gründe. Verletzungen, Fahrradverletzungen könnten ein Grund sein. Also es muss ein wichtiger Grund vorliegen, der von der Patientin, nicht vom Arzt herkommt.
Okay.
Ja, also man kann jetzt nicht sagen, irgendwie zu jeder Mutter mit 14 ist das perfekte Alter und dann muss die Tochter unbedingt zum Frauenärztin gehen oder zum Frauenarzt.
Genau, genau.
Also das ist nicht der Fall.
Genau so will ich verstanden werden, genau. Ja. Also es muss die Patientin, die junge Patientin für sich entscheiden, ich will das jetzt so im Zweifelsfall mit Mama oder mit Partner zusammen entscheiden.
Und wie finde ich eigentlich den richtigen Frauenarzt?
Das ist auch eine gute Frage. Letzten Endes orientiere ich mich sicher an den Menschen, die ich mag und die ich, also oder Frauen, die ich mag, die ich schätze. Das heißt, ich werde meine Mama fragen, ich werde Verwandte in der Familie fragen, ich werde meine Freundinnen fragen, in Abhängigkeit jetzt vom Thema, das mich umtreibt. Also wenn ich jetzt um Verhütung kämpfe, werde ich sicher eher mal die Freundinnen in der Klasse fragen, ey, bei wem warst du denn? Und wer ist nett? Und wenn es um Impfung geht, ist sicher die Mama die Vorreiterin. Wenn Beschwerden, Schmerzen, fragliche Erkrankungen da sind, ist es sicher auch die Mutter, die dann quasi die Weichen stellt und sagt, meine Frauenärztin ist nett, gehst du doch mit zu ihr hin und dann ist es schon entschieden. Aber natürlich bin ich als junge Frau die Patientin, die entscheidet.
Ja. Ja. Also würden Sie empfehlen, einfach rumzufragen, was andere für Erfahrungen
haben? Ich würde Leute oder Frauen meines Vertrauens fragen, von denen ich weiß, ich ticke ähnlich und fragen, mit wem bist du zufrieden und würde mich dann einfach auf die Empfehlung verlassen und mich auf den Arzt dann einlassen und einfach mal antesten.
Ja, und wenn es dir dann immer noch nicht gefällt, dann kannst du ja auch sagen, okay, dann suche ich mir eine andere Frau.
Es gibt Wahlfreiheit, ja. Und die sollte auch wahrgenommen werden, was sowohl für die junge Patientin wie auch für den Arzt wichtig ist.
Und muss ich eigentlich irgendwas mitbringen bei meiner ersten Untersuchung?
Verwaltungstechnisch, die Versichertenkarte, jetzt bei gesetzlich Versicherten, dann ist es so, und dass man auch in Sachen Vorbereitung, wenn man Zykluskalender führt, sei es jetzt auf dem Handy oder sei es auf dem Papier, dass man den bitte schön mitbringt, dass man sich Gedanken macht, wenn die Periode schon da ist, wie ist der Rhythmus, wann war die letzte Periode, wann waren die vorletzten, vorvorletzten, dass man einfach dem Arzt Informationen an die Hand gibt, die er braucht, um jetzt die Patientin richtig behandeln, betreuen zu können. Man muss wissen, habe ich Schmerzen, wann sind die Schmerzen, was ist in der Zeit zwischen den Blutungen, also von Blutungsende bis Blutungsbeginn. Also sich selber mal klar machen, wie stelle ich mich eigentlich auf, was ist eigentlich an der Periode bei mir ist irgendwie zu beachten, was beachte ich, was finde ich gut, was finde ich nicht gut. Selber einen Standpunkt entwickeln.
Ja.
Dann noch eins, Impfpass mitzubringen wäre wichtig, denn Frauenärzte impfen auch sehr fleißig. Und wenn jetzt quasi der Kinderarzt nicht mehr der betreuende Arzt ist, sind die Gynäkologen, die auch die Impfungen fortsetzen und auch jetzt nicht schwangerschaftsrelevante Impfungen auch durchführen. Also das wäre auch wichtig.
Okay. Und ist es eigentlich in Ordnung, wenn ich jemanden mitbringen würde? Irgendwie?
Unbedingt. Ja. Ich glaube, das ist sogar hilfreich. So, deutsche Frauen gehen nicht gerne allein irgendwo hin, das war schon immer so. Und es ist immer gut, wenn ich weiß, ich habe eine vertraute Person an meiner Seite, wobei da auch die Fragestellung letzten Endes entscheidet, gehe ich mit der Mama oder gehe ich mit dem Freund oder gehe ich mit der besten Freundin, was ich auch schon erlebt habe. Das finde ich ganz schön, wenn die ältere Schwester mitgeht, die zum Beispiel schon die Pille nimmt und die sagt, komm, ich habe eine nette Frauenärztin, komm doch mit. Und die Doktorin, die kann das, die macht es gut und da bist du in guten Händen.
Ja,
ja, bitte mit jemand mitbringen, damit man auch hinterher das Gesprochene austauschen, reflektieren kann und sich auch zu keinem Zeitpunkt ausgeliefert fühlt.
Ja, ich denke, das ist am Anfang wirklich
hochwichtig.
Ein guter Tipp auch einfach, dass man sich noch wohler fühlt und so weiter. Ich denke generell nicht nur der erste Frauenarzt besucht, wenn man was zum ersten Mal macht, das ist immer eine Überwindung. Ist immer irgendwie eine Ungewissheit, eine Unsicherheit da, also zumindest bei mir. Und dann ist es immer toll, wenn man jemanden dabei hat, dann ist alles viel leichter.
Das sehe ich auch so. Man steigt auch nicht gern allein auf den Berg.
Ne? Ja, ja, richtig.
Ja, was muss ich eigentlich bei der Intimhygiene so beachten?
Ist da irgendwie was? Das ist ein ganz wichtiges Thema, aber es ist an sich auch ein Thema, das einfach abzuarbeiten. Als Frauenarzt sehe ich viele Entzündungen, die durch ganz simple Maßnahmen häufig vermeidbar sind. Das geht damit los, dass man respektieren muss, dass die Haut Trockenheit und Luft braucht. Mhm. Und dass man also sich nicht in irgendwelche Synthetikunterwäsche oder Synthetik-Leggings oder so allzu häufig zwängt, die einen Feuchtigkeitsstau machen, die Haut schwitzt. Und wenn eine Haut längerfristig schwitzt, kommt es leichter zu Infekten. Das heißt, bei der Bekleidung darauf achten, gerade im Sommer lockere Bekleidung, Naturfaser wäre echt vorzuziehen. Manchmal muss es halt die Schickimicki-Jeans sein, das ist ja mal in Ordnung.
Ja.
Aber nicht von morgens bis abends in irgendeinen Leggings, die zwei Nummern zu klein ist, rumlaufen. Das tut der Haut einfach nicht gut. Dann ist es so, dass die meisten oder die häufigsten Störenfriede im Intimbereich die Keime vom Darm her sind.
Mhm.
Das heißt, duschen und sich pflegen ist unheimlich wichtig und wer mit Seife waschen will, darf auch mit Seife waschen in dem Bereich, aber hinterher dann bitte rückfetten, weil Seife killt den Fettschutzmantel der Haut und der möchte dann wieder quasi regeneriert sein. Dafür gibt es ganz schlichte, ganz einfache, ganz gut verträgliche, einfach Fettwassersalben, die man dann auch als junger Mensch immer mal wieder anwenden kann.
Und jetzt auch so spezifisch zum Frauenarzt, muss ich irgendwie rasiert sein oder...
Nee, also es reicht eigentlich, wenn ich jetzt zum Frauenarzt gehe und weiß, ich werde wohl untersucht werden müssen, dass ich einfach mich vorher geduscht habe, dass die Haut einfach sauber ist, dass ich keine Periode habe, weil Periodenblutung verhindert eine Menge Diagnostik. In dem Moment, wo eine Blutung da ist, kann ich nicht im Mikroskop nach Bakterien gucken, was zwingend zur Untersuchung immer dazugehört. Und ansonsten, also ich habe gelernt, über meine vielen Jahre mit Piercings, mit allem Möglichen auszukommen. Ich bin da völlig wertneutral und finde manche, was weiß ich, Dekorationen sogar ganz hübsch. Aber das ist dann wirklich individuell. Nee, Hygiene ist zu beachten, dass man einfach gepflegt und sauber ist. Und ansonsten, dass man seine Standardhygiene schon immer vorher durchgeführt hat. Und halt bitte keine Periode bei Schmerzpatienten, was anderes, wer Schmerzen hat, muss immer möglichst bald untersucht werden.
Ja. Gut, und dann wie würde es losgehen? Ich komme in die Praxis und dann...
Also erstmal hat einen Termin vereinbart, kommt jetzt zum vereinbarten Termin in die Praxis, wird dann an der Anmeldung erstmal begrüßt, in aller Regel sogar mit Namen, weil wir wissen ja, welche Patientin wann kommt.
Mhm.
Das geht dann erstmal so los, dass man seine Versichertenkarte einlesen lassen muss, also so rein formell, dann, weil man ja neu ist und nicht bekannt ist, darf man erstmal so einen Bogen ausfüllen mit Personalien, mit Vorerkrankungen, Voroperationen, familiäre Erkrankungen. Das ist eigentlich auch ganz gut, sich vorher mal so ein bisschen klar zu machen, welche Erkrankungen gibt es in der Familie? Gibt es Krebskrankheit? Gibt es Gerinnungsstörungen? Gibt es irgendwas Spezielles, dass man sich das vielleicht schon mal vorher aufnotiert, damit man eben jetzt hier beim Termin dann auch nicht überfordert ist. Dafür ist es im Zweifelsfall gut, dann die Mama dabei zu haben, weil die weiß dann sowas. Und man kann aber, wenn man mit Freund kommt, auch vorher die Mama gefragt haben.
Ja, richtig.
Das ist, gehört auch letztlich zur Vorbereitung. Ja, und nachdem das dann quasi abgeschlossen ist, erfolgt erstmal ein Gespräch. Bevor irgendjemand anders untersucht, muss erst gesprochen werden, man muss sich kennenlernen. Ist für beide Seiten wichtig, weil ich als Arzt werde auch nicht jemanden untersuchen wollen, den ich gar nicht kenne, von dem ich nicht weiß, ja, wie der tickt, wie der reagiert. Das heißt, das ist also gebührlich, dass man erstmal weiß, auf welchem Niveau sich das Ganze bewegt. Und häufig ist beim Erstgespräch auch wirklich nur ein Gespräch nötig, bei fehlenden Beschwerden. Und Dinge können erstmal einjustiert werden, wenn es um Verhütung geht. Wenn ich weiß, die Patientin hat regelmäßig ihre Periode, weiß ich, sie hat also eine Gebärmutter und hat Eierstöcke, weiß ich, sie hat keine Beschwerden, muss ich auch nicht jetzt panisch nach einer Entzündung suchen, die ja offensichtlich nicht vorhanden ist. Damit kann ich also ein Verhütungsgespräch erstmal auch so führen.
Ja.
Und eine Frau, die noch Virgus und noch Jungfrau sind, muss ich auch nicht unbedingt zwingend vaginal untersuchen, weil das auch erstmal möglicherweise wehtäte und zweitens auch keinen Erkenntnisgewinn bringt. Wenn jetzt, sagen wir mal, eine 12-jährige junge Patientin Schmerzen hat, kann ich auch im Zweifelsfall über die Bauchdecke mit voller Blase Ultraschalluntersuchung durchführen und habe dadurch mehr Erkenntnisgewinn, mehr Informationen, als wenn ich die jetzt irgendwie ganz merkwürdig vaginal untersuchen würde. Also da bin ich erstmal respektvoll und zweitens auch so zielorientiert, dass ich nur das untersuche, von dem ich mir auch einen Erfolg verspreche. Und ich will ja ein Vertrauensverhältnis mit der Patientin haben, das heißt, ich werde nichts tun, was nicht respektvoll ist.
Ist dann also bei diesem Gespräch so eine der Standardfragen jetzt von Ihrer Seite her, ob die Patientin noch Jungfrau ist, sozusagen? Oder muss sozusagen Ida, wenn jetzt Ida zum ersten Mal zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt geht, das von sich aus sagen?
Nee, das würde ich fragen. Und zwar so, dass es jetzt irgendwie nicht peinlich oder so ist, sondern dass es eher sachlich ist nach dem Motto, wenn ich Sie jetzt untersuche, so, wie möchten Sie untersuchen, wie werde ich Sie untersuchen? Und dann erklärt mir die Patientin, ob sie Jungfrau ist oder nicht.
Ja.
Das heißt, ich frage das schon aktiv nach. Ja. Ja. Weil daran orientiere ich mich dann natürlich.
Ja.
Wobei das nicht zwingend heißt, dass man eine Jungfrau nicht gynäkologisch untersuchen kann.
Ja.
Aber beim Erstgespräch, wo wir uns noch nicht gut kennen, ist es eher hilfreich, erstmal abzuwarten und abzuklopfen. Ist die Untersuchung jetzt wirklich dringend nötig? Dann wird es gemacht, mit allem Respekt. Oder ist es nicht so furchtbar nötig, dann kann man das auf den nächsten Kontakt quasi verschieben. Oder auf wann auch immer.
Ja, ich kann ja ganz kurz von mir erzählen. Als ich beim ersten Frauenarztbesuch sozusagen war, da wurde ich auch, also ich habe gesagt, ich bin Jungfrau und ich wurde trotzdem, musste es sozusagen untersucht werden. Und das war aber, trotzdem es auch vaginal war, alles kein Problem für mich. Also da hat die Ärztin sehr respektvoll und auch vorsichtig gemacht, da hatte ich auch keine Schmerzen und ja. Also falls es nötig wäre, ist es auch so.
Keine
nötig.
Angst, weil die Frauenärzte sind darauf eingerichtet.
Ja.
Es gibt sehr, sehr kleine Instrumente. Man hat nicht nur einen Zeigefinger, sondern auch einen kleinen Finger, mit dem man da suchen kann. Und wenn es dann technisch nicht machbar, nicht möglich wäre, dann wird man im Abstand nehmen, sagen, nee, das lassen wir, weil das bringt dann eben keine Information.
Ja.
Und ich glaube, wir alle haben schon von dem Untersuchungsstuhl gehört. Ich meine, ich finde, der sieht schon ein bisschen gruselig aus. Wofür braucht man den denn überhaupt?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag meinen Untersuchungsstuhl wahnsinnig gerne, weil das ist so quasi eine relativ neue Entwicklung, die es den Patienten sehr schon mag. Grundsätzlich, wenn ich eine Frau untersuchen will, muss ich in einem bestimmten Winkel, in einer bestimmten Position untersuchen, um dann auch so untersuchen zu können, dass ich ein gutes Ergebnis, ein gutes Resultat habe, das ja wiederum Voraussetzung ist für bei einer Fragestellung Erkrankung, für die sich daraus ergebende Besprechung und Behandlung und Beratung.
Mhm.
Und das heißt, die Untersuchung ist keine Unterhaltungsmaßnahme, sondern es ist in der Tat was sehr Fachliches, was sehr emotionsfrei ist, das nur dazu führen soll, dass ich weiß, woran ist die Patientin, ist er erkrankt und woran ist er erkrankt.
Ja.
Das heißt, es dient der Wahrheitsfindung. Das macht man eben rein sachlich, natürlich respektvoll und schonend und vorsichtig. Die Gerätschaften sind heutzutage alle sehr schlank, sehr schmal. Die Ultraschall sind sehr, sehr, sehr schmal auch. Das heißt, das ist nichts, wovon man Angst haben muss. weil es aufgrund der inzwischen fortgeschrittenen Technik und auch der Untersuchungstechnik des Arztes jetzt überschaubar ist von den Beschwerden. Ja, wichtig ist für die Patientin, für die junge Patientin, sich darauf einzulassen. Man hat ja den Arzt vorher kennengelernt. Man muss sich sagen, okay, gut, ich habe Vertrauen, ich entspanne mich, das Entspannen und Lockerlassen gibt mir als Arzt die Möglichkeit, umso besser, umso gründlicher zu untersuchen, also umso mehr Informationen zu sammeln und damit umso besser zu wissen, ist die Patientin jetzt erkrankt, hat die ein Problem oder ist die gynäkologisch gesund? Weil Schmerzen heißen nicht immer zwingend, dass man eine gynäkologische Erkrankung vorlegt. Von daher, sich drauf einlassen, ganz, ganz wichtig, Vertrauen haben, ganz, ja, ganz wichtig.
Ja. Ein Tipp, der mir noch einfällt, sage ich mal, der es vielleicht auch leichter macht, wenn wir jetzt irgendwie an das Ausziehen denken. Also ich habe da persönlich nie Probleme mit gehabt, aber ich weiß, dass einige da ein bisschen größere Probleme mit haben. Und ich denke, dann ist es zum Beispiel praktisch, wenn man als Mädchen ein Kleid oder sowas anzieht, dann kann man das einfach hochheben und muss nicht irgendwie...
Absolut, ja.
Alles komplett ausziehen und so weiter und so fort. Natürlich, wenn die Brüste untersucht werden, kommt ja auch ab und zu mal vor. Aber dann ist es ja auch, man muss eigentlich nie komplett nackig vor dem
Richtig.
Arzt stehen.
Richtig. Ne? Also mir ist es eigentlich lieber, ich habe die Patientin jetzt nicht ganz entblättert, sondern eben halb angekleidet, weil es schafft einfach ein bisschen mehr Stabilität. Ideal ist eigentlich Rock und Pulli, weil in dem Moment, wo ich ein Röckchen trage und stehe vom Stuhl auf, wutsch, ist man sowieso gleich wieder bedeckt, bekleidet. Das finde ich auch ganz wichtig. Gerade wenn man quasi ja, so als Amateurstatus daherkommt, in dem Moment, wo man jetzt häufiger untersucht werden muss, sprich in der Schwangerschaft oder so, ergibt sich das sowieso von selbst. Es gibt auch Patienten, die kommen splitterfasernackig zur Untersuchung rein, weil die das nicht anders kennen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich gefragt werde, was soll ich denn jetzt ausziehen, werde ich immer sagen, also entweder unten oder oben freimachen und dann im zweiten Gang, dann wenn noch Brust untersucht, dann die Brust. Weil ich habe dann den Spruch, ich bin ja keine Kampfameise, ich habe ja keine 8 Beinchen und kann nicht oben und unten gleichzeitig untersuchen.
Ja.
Und wie gesagt, das geht in Ruhe, das geht entspannt und da wird nicht irgendwie gekämpft, sondern es wird miteinander sich zu einem Ziel hingearbeitet.
Ja.
Also das, unter dem Aspekt tut man sich leichter, weil es dient ja nur der Wahrheitsfindung und nicht jetzt irgendeine Selbstverwirklichung von irgendjemandem.
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Es geht ja, die Patientin ist ja die Hauptperson. Und um die Gesundheit dieser Hauptperson dreht sich das Ganze. Also werde ich als Arzt doch versuchen, die Hauptperson auch wirklich die Hauptperson sein zu lassen. Und nicht irgendwas tun, was jetzt die Hauptperson schädigt oder beeinträchtigt.
Sie haben es ja schon kurz angesprochen, dass man idealerweise seine Menstruation nicht hat, wenn man zum Frauenarzt kommt. Aber ich meine, manchmal kommt die früher oder später und man hat es nicht so gut geplant. Würde denn trotzdem eine Untersuchung überhaupt gehen? Also könnte man das trotzdem machen?
Grundsätzlich ja, hängt dann davon ab, wenn ich in dem Fall untersuche, ob die Dringlichkeit der Untersuchung da ist. Also wenn jetzt starke Schmerzen anliegen, dann ist mir die Blutung gerade egal. Dann werde ich eben nachschauen, wo das Problem, das zu lösende steht und werde, wenn die Untersuchung erforderlich ist, die auch dann umso vorsichtiger durchführen, weil Periode heißt ja auch Periodenschmerzen. Es kann dann schon ein bisschen unangenehmer sein. Wenn das Thema nicht ganz so dringlich ist, dann wird in Gottes Namen der Termin verschoben.
Ja, also da dann bin, einfach anrufen.
Können anrufen und sagen, ich habe meine Periode bekommen, können wir bitte den Termin verschieben. Es gibt so viele Gründe, Termine zu verschieben bei den Gyn-Patientinnen. Das ist hier an der Tagesordnung. Man macht sich also auch nicht peinlich oder so.
Okay.
Oder wir denken dann nicht, ey, wieso kommt die jetzt nicht? Da war doch ein Termin. Wieso ist die nicht termintreu, die Patientin? Das ist einfach so. Das ist systemimmanent. Das sind Arztpraxen gewohnt, dass Termine verschoben werden, aus wie auch immer guten Gründen.
Okay, das ist gut zu wissen.
An sich tut eigentlich eine Untersuchung weh?
Grundsätzlich nein. Das ist, wie gesagt, wieder dieses sich drauf einlassen. In dem Moment, wo ich auch vorher schon mal vielleicht so eine Yoga-Übung gemacht habe, ich entspanne meinen Unterleib oder ich entspanne meinen Scheidenbereich und hat es ein bisschen geübt und greift dann bei der Untersuchung auf das Geübte zurück, wird es sicher nicht wehtun, weil das Untersuchen an sich ist schmerzfrei. Es ist unangenehm, es ist ungewohnt, es ist was Fremdes, aber wenn man als Patient offen und locker darauf zugeht und mitarbeitet und Vertrauen hat, ist es komisch und irgendwie seltsam, aber nicht schmerzhaft, ganz sicher nicht. Dann müsste schon ein krankhafter, irgendein Riesenbefund da sein, das ist was anderes. Aber die Untersuchung bei einer normalen, gesunden jungen Frau ist nicht schmerzhaft. Nee.
Ja, also ich hatte noch nie Schmerzen dabei. Das Einzige, was ich wirklich sagen muss, was immer mal ein kurzer Moment unangenehm ist, ist der Abstrich zur Krebsvorsorge. Dieses Gefühl, also es ist wahrscheinlich bei mir auch eher die Vorstellung, ich weiß, was da jetzt gerade so, dass da gerade so dieses ist, eine Art Wattestäbchen oder was ist das?
Ja, es ist tatsächlich ein Kunststoff- oder Metallbürstchen.
Und damit wird halt so ein bisschen
damit fährt man quasi in den Gebärmutterhals hinein, so vielleicht einen knappen Zentimeter, dreht dieses Bürstchen, um eben Zellen abzustreichen und geht dann wieder zurück. Das ist bei manchen Frauen völlig problemlos, bei manchen ist es ein bisschen schmerzhaft und die dritte, die kriegt es einfach nur mit, da passiert was und fertig. Also ich warne dann auch immer vor, weil ich finde, man muss auch bei der Untersuchung schon ganz klar sagen, das und das wird jetzt wehtun oder könnte jetzt wehtun. Und wenn ich die Ansage mache und die Patientin sich darauf einstellt, tut es auch einfach nicht so weh. Also ein Überraschungsangriff ist immer
so
nicht schlecht.
Okay, das ist, also für mich ist es wirklich eher so, okay, ich atme jetzt zweimal durch und dann ist es sowieso schon längst vorbei.
Ich sage dann immer, zählen Sie bis 10 und ich weiß ja schon, bei 3 bin ich fertig.
Ja.
Und dann ist auch gut.
Ja, das ist also. Ja, aber ansonsten hatte ich nie irgendwelche Schmerzen bei der Untersuchung. Also da wurde ich immer sehr, sehr gut behandelt.
Ja, jetzt als Beispiel, zum Zahnarzt sollte man so alle 6 Monate gehen. Gibt es auch irgendwie so eine Zeiteinhaltung beim Frauenarzt?
Im Prinzip ja, ab 20 ist die Krebsvorsorge empfohlen, einmal jährlich durchführen zu lassen. Das ist auch wirklich sehr empfehlenswert. Da geht es im Prinzip um ziemlich sämtliche gynäkologischen Erkrankungen, auf die hin geprüft und getestet wird, eben auch den Krebsabstrich. Das sollte man schon auf jeden Fall wahrnehmen. Das ist Pflicht. Das ist genauso Pflicht wie eben der Zahnarzt, ja. Mhm. Die Untersuchungen, die im Rahmen zum Beispiel einer Pilleneinnahme, also Verhütung, erforderlich sind, letzten Endes auch jährlich, halbjährlich, je nachdem. Wenn Erkrankungen vorliegen, ist es natürlich hochindividuell anders.
Ja. Wenn ich mich jetzt für Verhütungsmethoden interessiere, kann ich dann zum Frauenarzt gehen und die würden mir dann einfach individuell Beratung geben?
Genau so ist es und es passiert ja auch tagtäglich, dass Patienten, entweder neue Patienten, die sagen, und die kommen dann häufig auch mit Freund, sagen wir so im Alter von 17 oder 18 geht man eigentlich nicht mehr mit der Mama, dann nimmt man den Freund halt mit, damit man das dann auch auf Augenhöhe zu Hause ausdiskutieren kann, was besprochen worden ist. Und dann geht halt der Frauenarzt üblicherweise eben auch auf die individuellen Wünsche ein. Es gibt verschiedenste Methoden. Es ist ganz gut, wenn man sich vorher im Internet schon mal ein bisschen umschaut, wertfrei bleibt und nicht schon ankommt mit der Attitüde, ich will unbedingt eine Spirale oder so, sondern Doktor, berat mich mal, ich habe das und das und das schon in Erfahrung gebracht und dass man so die Idee hat, welcher Typ Frau hat man Probleme damit, die Pille regelmäßig einzunehmen, hat man Vorbehalte gegen diese oder jene Verhütung, da kursieren auch viele Märchen im Internet und dann wird man sicher das Optimale erarbeiten. Aber eben bitte offen, also nicht Ergebnis abgeschlossen schon hierher kommen, sondern Ergebnis offen dieses Gespräch führen und sich den Rat auch einholen. Und mir ist dann wichtig, dass ich nicht dann quasi das, was ich favorisiere, verordne, unterschreibe, auf Wiedersehen, sondern dass man zu Hause nochmal reflektiert, was man da besprochen hat. Weil manchmal kommt erst so eine gute Antwort abends vorm Schlafengehen, dass man einfach sagt, wir überlegen uns das, kommen nochmal wieder und dann kann man das Ganze festmachen.
Ja.
Also es ist ja nicht eilig, es kommt ja, wenn es jetzt nicht die Pille danach ist, nicht auf eine Stunde an.
Ja.
Und von daher ist es oft ganz gut, wenn man hinterher nochmal drüber nachdenkt und seine Gedanken dann nochmal sortiert und das auch nochmal mit einbringt.
Vor allem jetzt auch nochmal zum Beispiel Pille, brauche ich da eigentlich ein Einverständnis von meinen Eltern, um die zu bekommen?
Das ist ein juristisches Thema. Ab 16 ist eine junge Frau juristisch geschäftsfähig. Und ab 16 darf ich die Pille verordnen, auch ohne Einwilligung der Mutter. Ich bin aber selber Mutter und ganz ehrlich, ich finde es immer gut, wenn bezüglich der Verhütung Einvernehmen besteht.
Ja.
Mütter sind ja auch nicht primär dumm, die haben ja selber früher die Pille genommen. Früher gab es bei weitem nicht so viele Optionen an Verhütung. Jedenfalls Mütter haben sich auch, als sie jung waren, um das Thema Verhütung Gedanken gemacht. Und eigentlich ist es gut, wenn man seine Mutter zur Partnerin macht und sagt, hey Mama, wie war denn das bei dir eigentlich? Und das ist auch, das empfehle ich eigentlich, wenn dann Probleme mit der Pille auftauchen, erstmal die Mama fragen. Die weiß ja auch schon viel und wenn sie dann auch nicht weiß, dass man dann den Frauenarzt fragt. Also jetzt in Bezug auf die Einnahme, nicht auf Erstverordnung. Und dann entsteht auch eine neue Ebene von Vertrauen und von Beziehung zwischen Mutter und Tochter, weil die Tochter plötzlich so ein bisschen mehr auf Augenhöhe wächst und es der Mutter auch gut tut, wenn sie sieht, die Tochter hat Vertrauen in mich, die kommt mit dem Thema zu mir und geht nicht zu wem auch immer.
Ja, ich hätte dann so eine Frage zu, sage ich mal, zu diesem Themenkomplex. Und zwar, wir hatten schon mal kurz Gebärmutter, Halskrebs angesprochen und so weiter. Was denken Sie, warum sollte ich als junge Frau darüber Bescheid wissen, über diese Krankheit?
Der Punkt ist der, man soll als junge Frau deshalb darüber Bescheid wissen, weil man in der Jugend, wenn man noch keinen Verkehr gehabt hat, eben was tun kann, sprich impfen. Das ist eine Impfung, die seit, ich weiß nicht, so 15 Jahren etwa verfügbar ist, die weltweit mit extrem großem Erfolg eingesetzt wird. In bestimmten Ländern, Australien zum Beispiel, ist Impfpflicht. Mhm. Und die Australier haben demzufolge auch, sagen wir, die besten Zahlen, was jetzt Schutz angeht, haben initial schon auch die Jungs mitgeimpft. Zum einen, um die Mädchen zu schützen, zum zweiten, weil ja diese HPV-Viren, gegen die geht die ganze Impfung, weil die sind die Auslöser eben von Gebärmutterhalskrebs, weil die bei Jungs auch Penis- oder Analkarzinom machen können, was die bei Mädels zumindest Analkarzinom auch machen können. Und das ist eine Sache, die, wenn sie nicht beim Kinderarzt schon durchgeführt wurde, was auch in Ordnung ist, dann eben beim Frauenarzt spätestens nachgeholt werden sollte. Ganz wichtiges Thema, weil eine Impfung, die recht unproblematisch ist, die aber eben einen riesengroßen Schutz gibt, zum Wissen, dass heutzutage die jungen Menschen sehr, sehr weit und viel und häufig unterwegs sind. Trotz Corona wird auch wieder viel gereist werden in Zukunft. Und dann ist es schon gut, wenn ich weiß, wo auch immer ich mich bewege, vor bestimmten krebsauslösenden Viren habe ich Schutz, wahrscheinlich lebenslang. Also inzwischen wird noch nicht nachgeimpft. Also das ist eine Sache, eine Maßnahme, die ganz, ganz eminent wichtig ist. Für Jungs wie für Mädels. Aber Jungs lassen sich hier eher nicht.
Ja, vielen Dank. Heißen wir Mythos Zyklus und wir versuchen natürlich auch im Laufe dieser Staffel unseres Podcasts Mythen aufzuklären. Und wir haben zwei im Internet gefunden, die wir gerne aufklären wollen. Und zwar Nummer 1. Während der Menstruation ist eine Schwangerschaft ausgeschlossen. Stimmt das?
Das ist mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit ja tatsächlich so. Denn in dem Moment, wo die Schleimhaut der Gebärmutter abblutet, die Schleimhaut, die ja ein befruchtetes Ei aufnehmen soll, wachsen lassen soll, in dem Moment, wo die abblutet, hat ja ein Ei, das dann möglicherweise befruchteterweise in die Gebärmutter erreichen würde, keine Möglichkeit, sich irgendwo anzusiedeln, ernährt zu werden. Also diese Aussage ist so richtig, ja.
Ich denke, was da wahrscheinlich zu diesem Mythos geführt hat, ist die Verwechslung vielleicht von der Menstruationsblutung mit einer Schmierblutung. Was denken Sie dazu?
Ja, bei Schmierblutung sieht es anders
aus. Ja, ja, aber also ich wusste lange Zeit auch nicht so genau, dass es eine Schmierblutung überhaupt gibt. Also als ich dann sowas hatte und ich wusste, das ist ja ein bisschen anders als meine Menstruationsblutung, habe ich mich dann informiert und dann war auch alles okay, wusste ich. Aber vielleicht geht es anderen ja anders und sie denken dann, okay, ich hatte jetzt meine Tage schon, die ja nicht so drauf achten.
Der Punkt ist ja genau, das ist entscheidend ist, wenn jetzt die Gebärmutterschleimhaut komplett abblutet, dann ist ein Schwangerwerden in dem Moment sicher nicht möglich.
Ja.
Der Punkt ist aber der, wenn jetzt eine leichte Blutung besteht, die nur die Oberfläche eines Teiles der Schleimhaut betrifft, dann sieht es schon anders aus. Also in dem Moment, wo ich eine Blutung habe, kann ich nicht immer sicher sagen, okay, gut, ja, die ganze Schleimhaut geht jetzt perdu. Ja. Das heißt, wenn ich da unsicher bin, frage ich lieber nochmal nach beim Frauenarzt. Im Zweifelsfall, wenn es Knopf auf Spitz geht, wird man Ultraschall machen, nachschauen. Oder wird beraten werden, wie stark ist denn die Blutung? Und kommt dann im Gespräch auf die Idee, naja, dann doch mal lieber vorsichtig sein, weil es klingt nicht so, als wäre das jetzt eine richtige, echte Regelblutung, was da gerade passiert.
Ja. Und vielen Dank. Und der zweite Mythos, den wir gefunden haben, ist, Menstruationsblut ist infektiös.
Ja, stimmt das? Das ist mein Lieblingsthema. Blut ist grundsätzlich nicht infektiös. Es wäre ja fürchterlich, wenn ständig im Blutkreislauf irgendwelche Keime kreisen. Es ist aber so, dass Blut ein guter Nährboden für Keime ist. Und wenn ich jetzt vorausgesetzt, ich habe keine gute Intimhygiene betrieben, es sind reichlich Keime im Scheideneingangsbereich, dann können sich diese Keime auch im Blut einsiedeln und können über den Weg eben auch Entzündungen verursachen. Das liegt aber nicht an dem Blut, sondern das liegt eben an den Keimen oder an der fehlenden Hygiene. Das heißt, gerade auch in der Zeit, wo es blutet, bitte schön Hygiene beachten. um dann nicht über dieses Tool des bluternährt Bakterien, die steigen auf, eine Entzündung zu bekommen. Wobei ich dazu sagen muss, dass als Jungfrau eine Scheidenentzündung eher unwahrscheinlich ist.
Ja.
Hygiene trotzdem bitte immer. Einfach auch, wenn es nur zum Üben ist.
Ja, aber an sich ist das Menstruationsblut eigentlich ja, schätze ich mal, sogar ein sehr, wenn man das sagen kann, nährstoffreiches Blut,
das
oder?
Das wurde ja für das Baby alles so aufgebaut,
sage ich mal.
Ja, das ist ein Hightech-Produkt der allerersten Art, wird aber in vielen Kulturen, so im Mittelmeerraum ist da sehr bezeichnet, als schmutzig oder unsauber angesehen, ohne guten Grund. Ja. Es ist auch so, dass jetzt in meiner Vorgeschichte, also meine Mutter mir früher berichtet hat, dass als sie selber jung war, dass die Frauen, die Periode hatten, im Haushalt dann bestimmte Arbeiten nicht tun durften, die wussten es halt nicht besser.
Ja.
Das heißt, die halt ihre Hygiene ganz normal beachtet haben, die hatten kein Problem. Und wusste man aber nicht, man weiß ja nicht, ob jeder sich die Hände gewaschen hat, wann auch immer, wie auch immer.
Ja.
Das hatte aber letztlich mit der Blutung nichts zu tun. Die waren halt dann von Küchenarbeiten, von irgendwelchen Obsteinkochen, was auch immer, ausgeschlossen. Also es ist schon ein Thema, das die Frauen umtreibt, ja.
Ja.
Aber Blut sicher nicht primär infektiös, nein.
Vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir noch ein paar persönliche Fragen am Schluss, wenn das für Sie okay ist, sind zwei Stück. Und zwar finde ich das sehr spannend, was Ihre Motivation war, überhaupt Gynäkologin zu werden.
Das ist wirklich witzig. Ich sage das einfach mal ganz ehrlich. Ich wollte eigentlich unbedingt Kinderärztin werden, habe dann meiner Freundin zuliebe die Gyn gewählt, weil ich wollte mit ihr zusammen ins praktische Jahr gehen. Und dann hat mich das Operative und die Onkologie und auch die Geburtshilfe, also die Kombi, so angesprochen, dass mir klar war, das gefällt mir, das werde ich auch machen. Und habe dann eigentlich in der Praxis, im Klinikum, also Klinikzeit war super, war richtig hochenergetisch, aber in der Praxis erst gemerkt, wie toll das ist, Patienten über lange Jahre zu betreuen. Und es ist das noch höhere Gut, als in der Klinik zu arbeiten, für mich, Patienten so gut zu betreuen, dass ich sie möglichst nicht oder nur zu kleinen Eingriffen in die Klinik schicken muss, sondern meine Arbeit hier gut mache, Erkrankungen früh entdecke und das Operative möglichst klein und selten halte. Von daher, also ich bin in meiner Gyn richtig glücklich geworden.
Ach, schön.
Passend schon.
Ja.
Und haben Sie noch irgendein Herzensthema oder eine Botschaft für unsere Zuhörerinnen?
Also meine große Bitte ist Vertrauen haben. Es ist sicher so, dass nicht jeder Arzt jede Patientin optimal betreuen kann. Wenn das Verhältnis nicht stimmt, ist es immer schwierig für beide Seiten.
Ja.
Das heißt, wer immer hierher kommt, ich bin offen für alles, bin auch relativ wertneutral und werde nicht, was weiß ich, in einer schiefen Nase sagen, hier, die gefällt mir, sondern also ich bin offen, erwarte dann auch Offenheit, möchte, ich sage es immer ganz ehrlich, nicht belogen werden und möchte Vertrauen entgegengebracht bekommen, damit auf der Basis dann auch das Arbeiten miteinander gelingt. Und es gibt vielleicht den einen oder anderen, der mit diesem oder jenem Arzt nicht zurechtkommt, der sucht sich dann besser jemanden anders, wo er merkt, da stimmt die Chemie und da kommen auch bessere Ergebnisse und besserer Verlauf dann zustande.
Ja, vielen, 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 vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere vielen Fragen zu beantworten. Und ich finde, die Antworten sind richtig informativ und toll geworden. Ich hoffe, dass auch euch, unseren Zuhörerinnen, gefällt, was ihr gehört habt. Und ja, vielen Dank, Frau Mühlkopf.
Nix oder ich danke auch. Ich hoffe, dass es jetzt möglichst vielen jungen Mädels irgendwie weiterhilft und kann nur sagen, Leute, habt Vertrauen. Die meisten Frauenärzte sind keine Selbstverwirklicher, sondern wirklich patientenorientiert und wollen ja, dass die Situation gelingt.
Ja.
Und dass das, was gewünscht ist, dann auch eben gut umgesetzt wird.
Ja.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, das war unser Interview mit Frau Dr. Reno Minkow. Nochmal vielen Dank.
Ja.
Mich hat es total beruhigt. Ich habe viel gelernt. Ich fühle mich vorbereitet für meinen ersten Frauenarztbesuch und ich hoffe, ihr auch.
Ja.
Wenn ihr euren Zyklus besser kennenlernen wollt oder beobachten wollt, gibt es die DAISY. Das ist ein intelligenter Zykluscomputer. Wir werden euch Links dazu in den Shownotes verlinken. Und wenn ihr mega, mega interessiert an einer seid, haben wir natürlich einen Rabattcode für euch. Mythoszyklus 20, egal ob groß oder klein geschrieben, ihr werdet Vergünstigungen bekommen.
Richtig. Ja, und ansonsten ist die nächste Folge schon die letzte Folge dieser ersten Staffel. Ist total verrückt, dass es schon soweit ist. Und wir werden in dieser Folge Revue passieren lassen, was wir alles gelernt haben über den Zyklus, wie wir unseren Körper besser verstehen gelernt haben. Und ja, wir werden auch einen Ausblick geben auf eventuelle zukünftige Folgen. Denn es gibt noch so viele Themen, die jetzt aufgekommen sind während der letzten Wochen, die wir unbedingt noch eigentlich besprechen wollen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt.
Folgt uns auf Instagram.
Genau.
Mythos Zyklus heißen wir da.
Abonniert gerne uns bei Apple Podcasts und folgt uns bei Spotify oder wo auch immer ihr uns anhört. Wir freuen uns darüber.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde produziert mit der Unterstützung von Daisy. Your Cycle, Your Choice.